Wie früher die Wespen, so suchte auch ich schließlich im November mein Winterquartier auf. Ich nahm gewöhnlich meine Zuflucht zu der Nordostseite des Walden, welche die von dem Pechtannenwald und dem steinigen Ufer zurückgeworfenen Sonnenstrahlen zu der Kaminecke des Teiches machten. Es ist um so viel angenehmer und gesünder, sich so lange wie möglich von der Sonne erwärmen zu lassen, als von einem künstlichen Feuer. So wärmte ich mich denn an den noch glühenden Kohlen, welche der Sommer gleich einem fortgezogenen Jäger zurückgelassen hatte. Als ich daran ging, mir einen Kamin zu bauen, studierte ich das Maurerhandwerk. Da ich meine Backsteine aus zweiter Hand bezogen hatte, mussten sie erst mit der Kelle gereinigt werden, so dass ich mich mehr, als es gewöhnlich der Fall war, über die Qualität von Kellen und Backsteinen informierte. Der Mörtel darauf war 50 Jahre alt und sollte angeblich noch immer härter werden. Das ist aber eine von den Redensarten, welche die Menschen gerne wiederholen, ob sie nun wahr sind oder nicht. Solche Reden werden selbst härter und hängen sich mit dem Alter immer fester an, so dass es vieler Streiche mit der Kelle bedürfte, um einen alten Weisheitsprediger davon zu säubern. Viele mesopotamische Dörfer sind aus sehr guten Backsteinen erbaut, die aus den Ruinen von Babylon, also aus zweiter Hand, kamen. Der Zement, der ihnen anhaftet, ist älter und wahrscheinlich noch härter. Wie dem auch sei, ich war überrascht über die Zähigkeit des Stahles, der so viele heftige Schläge austeilte, ohne sich abzunützen. Da meine Backsteine vorher in einem Kamin gewesen waren, wenn ich auch den Namen Nebukadnezar nicht darauf las, so suchte ich, um Arbeit zu sparen und so wenig wie möglich Verlust zu haben, so viele Kaminbacksteine heraus, als ich finden konnte. Füllte die Zwischenräume zwischen den Backsteinen mit Steinen aus dem Teichufer und machte meinen Mörtel mit dem Sand an Ort und Stelle an. Am längsten hielt ich mich mit der Feuerstelle als dem wichtigsten Teil des Hauses auf. Ich arbeitete daran so bedachtsam, dass mir abends eine Lage Backsteine als Kopfkissen dienen konnte, obgleich ich morgens begonnen hatte. Trotzdem bekam ich, soviel ich mich erinnere, keinen steifen Hals davon. Mein steifer Hals datiert schon von früher. Ich hatte zu jener Zeit einen Dichter in Kost und Wohnung genommen, wodurch ich etwas im Raume beschränkt war. Er brachte sein eigenes Messer mit, obwohl ich selbst deren zwei besaß. Wir pflegten diese zu putzen, indem wir sie in die Erde stießen. In die Arbeit des Kochens teilte er sich mit mir. Es machte mir Freude, meine Arbeit allmählich so rechtwinkelig und festgefügt aufwachsen zu sehen. Und ich dachte mir dabei, dass sie, da sie langsam vor sich ging, bestimmt sei, lange zu dauern. Der Kamin ist in gewissem Sinn ein unabhängiges Gebäude, das auf dem Boden steht und sich durch das Haus dem Himmel entgegenhebt. Selbst wenn das Haus niederbrennt, bleibt er oft stehen und beweist seine Wichtigkeit und Unabhängigkeit. Das war gegen Ende des Sommers. Jetzt war es November. Der Nordwind hatte schon angefangen, den Teich abzukühlen, doch muss er viele Wochen lang blasen, um ganz damit zu Ende zu kommen. Der Teich ist so tief. Als ich anfing, mir abends einzuheizen, zog der Kamin ganz besonders gut wegen der vielen Ritzen zwischen den Brettern, denn das Haus war noch nicht beworfen. Doch verbrachte ich manchen gemütlichen Abend in diesem kühlen, luftigen Raum, von den rauen, knorrigen Brettern umgeben, mir zu Häupten die mit der Rinde belassenen Balken. Mein Haus gefiel mir lange nicht mehr so gut, nachdem es beworfen war, obwohl ich gestehen muss, dass es viel wohnlicher war. Sollte nicht das Gemach, welches der Mensch bewohnen will, hoch genug sein, um oben eine gewisse Dunkelheit zu schaffen, wo am Abend flackernde Schatten um die Balken spielen können? Diese Formen wirken angenehmer als Freskomalereien oder die kostspielige Einrichtung. Jetzt erst fing ich eigentlich an, mein Haus zu bewohnen, da ich es sowohl um der Heizung wie um des Obdachs willen in Gebrauch nahm. Ich hatte eine alte Feuerzange, um das Holz zurückzuschieben. Es tat mir wohl zu sehen, wie sich der Ruß an dem Kamin, den ich gebaut hatte, anlegte, und ich stocherte mit mehr Recht und Befriedigung als gewöhnlich im Feuer herum. Meine Wohnung war klein. Ich konnte kaum ein Echo darin wecken. Aber sie schien größer, weil sie aus einem einzigen Gemach bestand und so weit von aller Nachbarschaft entfernt war. Alle Anziehungspunkte des Hauses waren in einem Raum vereinigt. Es war Küche, Kammer, Salon und Vorratskammer. Alle Befriedigung, welche Eltern und Kinder, Herr und Diener durch das Bewohnen eines Hauses empfinden, kam mir zustatten. Cato sagt, der Hausvater, Pater Familias, müsse in seinem Landhaus haben Cellam Oliariam, Vinariam, Dolia Multa ut ilubiat caritatem expectare et rei et virtuti et gloriae erit. Das heißt, einen Öl- und Weinkeller und viele Fässer, damit er in Ruhe teuren Zeiten entgegensehen kann. Es wird ihm zum Vorteil, zur Ehre und zum Ruhm gereichen. Ich hatte in meinem Keller ein Tönnchen Kartoffeln, ungefähr 2 Maß Erbsen, in welchen der Kornwurm war, auf meinem Vorratsbrett ein wenig Reis, einen Krug Melasse und je 1/4 Scheffel Roggen und Maismehl. Manchmal träume ich von einem größeren Haus mit vielen Bewohnern, das im goldenen Zeitalter steht, aus dauerhaftem Material und ohne Lebkuchenverzierung gebaut ist, das ebenfalls nur aus einem Gemach besteht, einer weiten, rohen, festen, primitiven Halle, ohne Plafond und Bewurf, wo offene Balken und Träger über dem Haupte der Bewohner eine Art niederen Himmels bilden, welcher Schnee und Regen abhält. Die König und Königin würden die Eckpfosten dastehen und die Huldigung der Eintretenden entgegennehmen, nachdem diese den überwundenen Saturn aus einer älteren Dynastie beim Überschreiten der Schwelle gegrüßt hatten. Ich denke an ein Haus wie eine Höhle, in dem man eine an einer Stange befestigte Fackel emporhalten muss, um das Dach zu sehen. Wo die einen im Kamin, die anderen in der Fensternische und wieder andere auf Sesseln, die einen am einen und die anderen am anderen Ende der Halle und wieder andere, wenn es ihnen Vergnügen macht, bei den Spinnen auf den Balken hausen können. Ich meine, ein Haus, in dem man wirklich ist, wenn man die Haustüre aufgemacht hat, womit alle Zeremonie abgetan ist. Wo der müde Wanderer sich waschen, essen, sich unterhalten und schlafen kann, ohne dass er eine weite Reise unternehmen muss. Ein Obdach, wie man es in einer stürmischen Nacht freudig begrüßt, das alles Wesentliche eines Hauses enthält und nicht zum Haus halten. Indem man alle Schätze des Hauses mit einem Blick übersieht und alles, was der Mensch braucht, an seinem Pflock hängt. Ein Haus, das Küche, Vorratskammer, Salon, Kammer, Magazin und Speicher zugleich ist. Wo man ein so nötiges Ding wie eine Leiter, etwas so Bequemes wie einen Schrank zu sehen bekommen, den Kessel sieden hört, dem Feuer, das die Mahlzeiten kocht und dem Ofen, der das Brot bäckt, seinen Respekt bezeugen kann und die notwendigen Möbel und Geräte die Hauptzierde bilden. Wo die Wäsche nicht auswärts gewaschen wird, das Feuer nicht ausgehen und die Hausfrau nicht außer Atem kommen darf. Wo es vorkommen kann, dass man ersucht wird, von der Falltüre zur Seite zu treten, wenn die Köchin in den Keller muss, bei welcher Gelegenheit man gleich erfährt, ohne stampfen zu müssen, ob der Grund fest oder hohl ist. Ich meine ein Haus, dessen Inneres so offen zutage liegt wie ein Vogelnest, bei dem es nicht möglich ist, zur Vordertür hinein und zur Hintertür hinauszugehen, ohne einige seiner Bewohner zu sehen. Wo zu Gaste sein heißt, mit der freien Benutzung des Hauses beschenkt, statt von 7/8 desselben ausgeschlossen zu sein und in eine besondere Zelle mit der Aufforderung eingesperrt zu werden, sich hier in einsamer Abgeschiedenheit zu Hause zu fühlen. Heutzutage ladet uns der Hausherr nicht mehr zu seinem Herde ein, sondern er lässt uns von dem Maurer irgendwo abseits einen eigenen bauen. Und die Gastfreundschaft besteht darin, den Gast in größtmöglicher Entfernung zu halten. Das Kochen wird mit so viel Geheimnis umgeben, als ob er beabsichtige, uns zu vergiften. Ich weiß, dass ich über viele Schwellen getreten bin, von denen man mich mit vollem Recht hätte wegweisen können. Aber in vieler Leute Häuser war ich noch nicht. Ich könnte in meinen alten Kleidern König und Königin besuchen, welche in einem Hause, wie ich es oben beschrieb, wohnten. Sollte man mich aber jemals in einem modernen Palast antreffen, so ist's nur eines, was ich dort lernen will: wie schnell ich ihm den Rücken kehren kann. Es kommt mir vor, als ob selbst die Sprache unserer Salons ihre Kraft verlöre und gänzlich zu Geschwätz degenerierte. Unser Leben spielt sich so fern von ihren Symbolen ab und ihre Metaphern und Tropen müssen notwendigerweise wie mit Aufzügen und stummen Dienern weit hergeholt werden. Mit anderen Worten, der Salon ist zu weit von der Küche und der Werkstatt entfernt. Das Mittagessen ist gewöhnlich auch nur die Parabel eines Mittagessens. Fast muss man glauben, dass nur der Wilde nahe genug bei der Natur und der Wahrheit wohnt, um Tropen von ihnen entleihen zu dürfen. Wie dem auch sei, es war nur einer oder zwei meiner Gäste je kühn genug zu bleiben und einen Mehlpudding mit mir zu verzehren. Die anderen bliesen zum eiligen Rückzug, wenn sie die Krise herannahen sahen, als ob dieselbe das Haus in seinen Grundfesten erschüttern müsste. Dennoch hielt es eine ziemlich große Anzahl von Mehlpuddingen aus. Ich ging nicht an den Bewurf, ehe es fror. Von dem entgegengesetzten Ufer des Teiches holte ich mir weißeren und reineren Sand im Kahne herüber, ein Transportmittel, das mich hätte verleiten können, wenn nötig, viel weiter zu fahren. Mittlerweile war das Haus von oben bis unten auf jeder Seite mit Schindeln bedeckt worden. Beim Aufnageln der Latten machte es mir Vergnügen, jeden Nagel mit einem einzigen Hammerschlag bis an den Kopf hineinzutreiben. Auch setzte ich einen gewissen Ehrgeiz darein, den Mörtel sauber und rasch vom Brett an die Wand zu bringen. Dabei kam mir die Geschichte von jenem eingebildeten Gesellen in den Sinn, der sich darin gefiel, fein gekleidet im Dorf herumzulungern und den Arbeitern mit seinem Rat zur Seite zu stehen. Eines schönen Tages wagte er es, den Worten die Tat folgen zu lassen, schob die Manschetten in die Höhe, nahm dem Maurer das Brett aus der Hand und warf, nachdem er die Kelle glücklich vollgemacht hatte, mit wohlgefälligem Blick und kühnem Schwung die Ladung nach oben gegen das Bretterwerk. Aber zu seiner tiefsten Bestürzung erhielt er sie direkt auf seine gekräuselte Hemdenbrust. Ich musste aufs Neue die Wohlfeilheit und Bequemlichkeit des Bewurfs bewundern, welche so wirksam die Kälte ausschließt und einen glatten Abschluss verleiht, und lernte dabei die verschiedenen Zufälligkeiten kennen, denen der Verputzer ausgesetzt ist. Ich war überrascht zu sehen, wie durstig die Backsteine waren, die alle Feuchtigkeit aus meinem Mörtel aufsaugten, ehe ich ihn noch geglättet hatte, und wie viele Eimer voll Wasser nötig sind, um einen neuen Herd zu taufen. Ich hatte mir im Winter vorher als Versuch, durch das Brennen von Muscheln, welche in unseren Flüssen vorkamen, einen kleinen Kalkvorrat angelegt. So wusste ich also, wo mein Material herkam. Ich hätte mir leicht innerhalb einer Entfernung von 2 bis 3 Meilen guten Kalkstein holen können, wenn mir daran gelegen gewesen wäre. Endlich kam der Winter im Ernst heran, gerade als ich mit meinem Verputz fertig war. Der Wind fing an, das Haus zu heulen, als ob er früher dazu keine Erlaubnis gehabt hätte. Jede Nacht, selbst als der Boden schon mit Schnee bedeckt war, kamen die Wildgänse in der Dunkelheit mit Trompetenstößen und pfeifendem Flügelschlag herangezogen. Einige ließen sich auf dem Walden nieder, andere flogen dicht über den Wald gegen Fairhaven, dem Reiseziel Mexiko, zu. Mehrmals hörte ich, als ich abends um 10 oder 11 aus dem Dorfe nach Hause zurückkehrte, die Tritte einer Schar Wildgänse oder Enten hinter meinem Haus auf den dürren Blättern im Walde, bei einem Loch im Teiche, wohin sie um Nahrung zu suchen gekommen waren. Ich vernahm dann, wenn sie davon eilten, auch das leise Honk ihres Führers. Ich zog mich nun tiefer in meine Muschel zurück und suchte im Innern meines Hauses und meiner Brust ein helles Feuer zu unterhalten. Meine Beschäftigung außerhalb des Hauses bestand jetzt darin, dürres Holz im Walde zu sammeln, das ich in den Händen oder auf der Schulter heimtrug. Manchmal schleppte ich aber auch unter jedem Arm eine abgestorbene Tanne in meinen Schuppen. Ein alter Waldzaun, der seine besten Tage hinter sich hatte, war ein großer Fund für mich. Ich opferte ihn dem Vulkanos, denn dem Gott Terminus konnte er nicht mehr dienen. Zu welch interessantem Ereignis wird das Abendessen für den Menschen, der gerade im Schnee herumstieg, um das Brennmaterial, mit dem es gekocht werden sollte, zu erjagen oder vielmehr zu stehlen. Sein Fleisch und Brot ist schmackhaft. Es gibt in den Wäldern unserer meisten Landbezirke Stöcke und verfaulendes Holz genug, um viele Feuer zu unterhalten, aber jetzt wärmen sie niemand. Nach Ansicht mancher Leute hindern sie nur das junge Holz im Wachstum. Dann war noch das Treibholz aus dem Teiche da. Im Laufe des Sommers hatte ich ein Floß aus Pechtannenstämmen, auf welchen sich noch die Rinde befand, entdeckt. Irländer hatten es, als die Eisenbahn gebaut wurde, zusammengemacht. Das zog ich zum Teil ans Ufer heraus. Nachdem es sich 2 Jahre lang angesogen und dann volle 6 Monate gelegen hatte, war es noch vollkommen fest, wenn auch so durch und durch nass, dass kein Austrocknen mehr möglich war. An einem Wintertag amüsierte ich mich beim Schlittschuhlaufen damit, es stückweise fast eine halbe Meile weit über den Teich zu schieben. Das eine Ende eines ungefähr 15 Fuß langen Stammes ruhte dabei auf meiner Schulter, das andere vor mir auf dem Eise. Oder ich band mehrere Stämme mit einer Birkengerte zusammen und zog sie an einer längeren Birke oder Erle, die am Ende einen Haken hatte, hinüber. Obgleich sie vollkommen angesogen und so schwer wie Blei waren, brannten sie nicht nur lang, sondern gaben sehr große Hitze. Es kam mir vor, als ob sie infolge der Nässe besser brannten. Das durch das Wasser, wie in einer Lampe zusammengehaltene Pech brannte länger. Es ist merkwürdig, welch hoher Wert immer noch auf das Holz, sogar in unserer Zeit und unserem neuen Lande, gelegt wird. Ein Wert, der bleibender und allgemeiner ist als der des Goldes. Nach all unseren Entdeckungen und Erfindungen will niemand seinen Stoß Holz entbehren. Es ist uns so kostbar, wie es unseren sächsischen und normannischen Vätern war. Machten sie ihre Bogen daraus, so machen wir unsere Flintenkolben daraus. Michaud sagte vor mehr als 30 Jahren, dass der Preis für Brennholz in New York und Philadelphia dem des besten Holzes in Paris fast gleichkomme, ja ihn manchmal übersteige, obgleich diese ungeheure Stadt jährlich mehr als 300.000 Klafter verbrauche und auf eine Entfernung von 300 Meilen von bebauten Flächen umgeben sei. In unserem Stadtgebiet ist der Preis des Holzes in beständigem Steigen begriffen. Es ist immer nur die Frage, um wie viel er dies Jahr höher steht als im Vorjahre. Mechaniker und Gewerbetreibende, welche aus keinem anderen Grund je zum Walde kommen, erscheinen sicher bei jeder Holzversteigerung und bezahlen sogar hohe Summen für die Erlaubnis, nach dem Holzhacker Nachlese halten zu dürfen. Seit vielen Jahren nahmen die Menschen, um sich Brennstoff und Material für ihre Kunstarbeiten zu verschaffen, ihre Zuflucht zum Walde. Der Neuengländer und der Neuholländer, der Pariser und der Kelte, der Farmer und Robin Hood, Goody Blake und Harry Gill, der König und der Bauer, der Gelehrte und der Wilde, fast in allen Gegenden der Welt brauchen sie ein paar Stöcke aus dem Walde, um sich zu wärmen und ihr Essen zu kochen. Auch ich konnte mich derselben nicht entschlagen. Jedermann sieht mit gewissermaßen liebenden Blicken seinen Holzstoß an. Ich liebte es, den meinigen vor meinem Fenster zu haben. Je mehr Späne mich an meine angenehme Arbeit erinnerten, umso besser. Ich hatte eine alte Axt, auf welche niemand Anspruch erhob, mit der ich zur Abwechslung im Winter auf der Sonnenseite des Hauses an den Stümpfen, die ich aus meinem Bohnenfeld herausgerodet hatte, herumspielte. Wie mein Rosstreiber mir beim Pflügen prophezeit hatte, wärmten sie mich zweimal. Das erste Mal, als ich sie zerhackte, das zweite Mal, als ich sie ins Feuer legte, so dass kein Brennmaterial mehr Hitze abgeben konnte. Was die Axt anbelangt, so gab man mir den Rat, sie bei dem Dorfschmied ausbessern zu lassen. Ich reparierte sie aber selbst, machte einen Nussbaumstiel aus dem Wald hinein und so tat sie wieder Dienste, wenn sie auch stumpf war, aber die Schneide saß fest. Ein paar Stückchen Kienholz waren ein großer Schatz. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie viel von dieser Feuernahrung noch in den Eingeweiden der Erde verborgen ist. In früheren Jahren hatte ich oft, um ein bisschen zu revidieren, die kahlen Hügelabhänge, auf denen einst Harztannenwälder gestanden waren, abgegangen und die fetten Wurzeln herausgeholt. Sie sind fast unzerstörbar. Stümpfe, die wenigstens 30 bis 40 Jahre alt sind, zeigen sich noch immer im Kern gesund, obwohl das Splintholz längst zu pflanzlicher Erde zerfallen ist, wie man an den Schuppen der dicken Rinde sieht, die in gleicher Höhe mit der Erde in einem Abstand von 4 bis 5 Zoll von dem Kern einen Ring bilden. Mit Axt und Schaufel erforscht man diese Mine und folgt dem markigen Vorrat, der so gelb wie Rindsfett aussieht, als ob man auf eine Goldader gestoßen wäre tief unter der Erde. Gewöhnlich aber machte ich mein Feuer mit trockenem Laub an, das ich, ehe der Schnee kam, in meinem Schuppen aufgehäuft hatte. Fein gespaltene grüne Nussbaumspäne sind die Feueranzünder des Holzhauers, wenn er im Walde kampiert. Hier und da verwendete ich ebenfalls solche. Wenn die Dörfler drüben am Horizont ihre Feuer anzündeten, so tat auch ich den wilden Bewohnern des Waldentales durch einen Rauchstrom aus meinem Kamin kund, dass ich erwacht sei. Du leicht beschwingter Rauch, ikarischer Vogel, Lerch ohne Sang, die du die Morgenröte verkündigst und, als ob dein Nest es wäre, über dem Dörfchen deine Kreise ziehst, mein Traum, der mir entflieht, du schattengleiches Gesicht der Mitternacht, das jetzt enteilend die dunklen Schleier um sich schlingt, bei Nacht verhüllst du mir die Sterne, und bei Tag verdunkelst du der Sonne helles Leuchten. Empor, mein Weihrauch, steige himmelwärts von meinem Herde, dass die ewigen Götter mir dieser klaren Flamme Schein verzeihen. Hartes, grünes, frisch geschnittenes Holz entsprach, obgleich ich es nur wenig verwendete, besser als irgendein anderes meinem Zweck. Manchmal ließ ich ein gutes Feuer zurück, wenn ich an Winternachmittagen im Wald spazieren ging, und wenn ich dann nach 3 bis 4 Stunden zurückkam, fand ich es noch lebendig und glühend vor. War ich auch ausgegangen, so war mein Haus doch nicht leer. Ich und das Feuer, wir wohnten da beisammen, und gewöhnlich erwies sich meine Haushälterin als zuverlässig. Nur einmal, als ich gerade beim Holzspalten war, dachte ich plötzlich, ich wolle doch zum Fenster hineinsehen, ob das Haus nicht brenne. Es war das einzige Mal, soviel ich mich erinnern kann, dass mir in diesem Punkt eine Besorgnis kam. Ich blickte also hin und sah, dass ein Funken mein Bett erfasst hatte, ging hinein und löschte es aus, nachdem es ein handtellergroßes Loch hineingebrannt hatte. Mein Haus hatte aber eine so sonnige, geschützte Lage und sein Dach war so niedrig, dass ich das Feuer in der Mitte fast jeden Wintertag ausgehen lassen durfte. Maulwürfe nisteten in meinem Keller, nagten jede dritte Kartoffel an und machten sich ein warmes Bett aus den vom Bewurf übrig gebliebenen Haaren und Packpapier, denn die Tiere lieben ebenso wie der Mensch Behaglichkeit und Wärme und überleben den Winter nur, wenn sie sich beides mit so großer Sorgfalt verschaffen. Einige meiner Freunde redeten, als ob ich in den Wald gezogen sei, um dort zu erfrieren. Das Tier macht sich ein Bett, dass es an einem geschützten Ort mit seinem Körper erwärmt. Der Mensch aber, der das Feuer entdeckt hat, schließt Luft in einem weiten Raum ab und erwärmt jenen, statt sich selbst zu berauben, macht ihn zu seinem Bett, in dem er sich bewegen kann, ohne sich mit schwerer Kleidung belasten zu müssen. Er schafft sich mitten im Winter eine Art Sommer, kann durch seine Fenster sogar das Licht zulassen und mit der Lampe den Tag verlängern. So geht er ein paar Schritte über den Instinkt hinaus und erspart ein wenig Zeit für die schönen Künste. Obgleich mein Körper, wenn ich lang den rauesten Winden ausgesetzt gewesen war, anfing zu erstarren, so sammelten sich meine Lebensgeister, sobald ich die wohlige Atmosphäre meines Hauses erreicht hatte, schnell wieder und verlängerte sich mein Leben. Selbst derjenige, der aufs Glänzendste behaust ist, hat wenig, dessen er sich in diesem Punkt vor anderen rühmen könnte. Auch brauchen wir uns nicht anzustrengen, darüber nachzugrübeln, wie das Menschengeschlecht schließlich zugrunde gehen wird. Es wäre jederzeit leicht, mit einem etwas schärferen Blasen aus dem Norden den Faden abzuschneiden. Wir rechnen nach kalten Freitagen und starken Schneefällen. Ein etwas kälterer Freitag aber und ein etwas stärkerer Schneefall würde der Existenz des Menschen auf Erden ein Ende setzen. Im nächsten Winter benutzte ich aus Sparsamkeitsgründen einen kleinen Kochofen, da ich den Wald nicht mein eigen nannte. Das Feuer aber hielt nicht so gut darin wie im offenen Kamin. Das Kochen war nun kein poetisches Ereignis mehr, sondern ein chemischer Vorgang. Es wird in dieser Zeit der Sparherde bald vergessen sein, dass wir gleich den Indianern unsere Kartoffeln in der Asche zu braten pflegten. Der Ofen nahm nicht nur Platz weg und teilte dem Haus Geruch mit, sondern er verbarg auch das Feuer, und ich hatte das Gefühl, als ob ich einen Freund verloren hätte. Man sieht immer gern dem Feuer ins Angesicht. Der Arbeiter, der abends einkehrt, reinigt, wenn er hineinblickt, seine Gedanken von den erdigen Schlacken, welche den Tag über daran hafteten. Ich aber konnte nicht mehr beim Feuer sitzen und hineinsehen, und mit neuer Kraft kamen mir die Worte des Dichters in den Sinn. Du helle Flamme, möge niemals mir versagt sein deine treue Sympathie. Was schoss wohl je so glänzend hoch empor als meine Hoffnungen? Was sank so tief zurück in finstere Nacht, wenn nicht mein Glück? Was bist verbannt von Herd und Halle, du, die alle lieben, alle froh begrüßen? War denn dein Treiben, Kind der Fantasie, für unseres Lebens matten, stumpfen Schein zu wunderlieblich seltsam? Hielt dein Strahl, dein glänzend heller, heimlich stille Zwiesprach mit uns verwandten Geistern? Drang er kühn in streng verschlossene Gebiete ein? Jetzt sind wir sicher, ja, und wohlgeborgen. Kein flüchtiger Schatten huscht mehr an dem Herd vorüber, wo wir sitzen. Nichts erheitert, nichts betrübt uns, doch ein Feuer wärmt uns Händ und Füße, mehr verlangt es nicht. Zu seinem sparsam eng gepackten Häuflein setzt sich die Gegenwart und schlummert ein. Sie fürchtet nicht die Geister, die vordem hervor sich stahlen aus dem Dämmerlicht vergangener Zeiten, um beim Flackerschein des alten Feuers leis mit uns zu flüstern.